Gott ist mit uns. Wir setzen heute unsere Reihe fort, die wir letzten Sonntag gestartet haben, sind also heute im zweiten Teil in dieser Serie, die uns ja den Weg begleitet hin zu Weihnachten, was wir ja in wenigen Tagen miteinander feiern dürfen. Und einer der Schlüsselverse, die uns in dieser Reihe bewegen, stammt aus dem Matthäusevangelium, aus dem ersten Kapitel, Vers 23, und den will ich uns gleich mal lesen. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Letzte Woche haben wir uns schon angesehen, dass die Gegenwart Gottes und die Nähe Gottes im Tal erfahrbar ist. Wir haben davon gesprochen, dass natürlich, ja, da gerade in den Hochzeiten unseres Lebens, da wo es uns richtig gut geht, wo es alles gut läuft, dass wir dann natürlich Gott genießen und es alles richtig schön, ja, gut ist, aber dass wir merken, dass wir gerade da, wo ein Tal ist, dass wir Gott in einer ganz besonderen Tiefe erleben. Heute möchte ich ein anderes Bild aus der Bibel aufgreifen, nicht das Tal, sondern die Wüste. Gott ist mit uns in der Wüste. Da ist die Frage dabei, wie erfahren wir denn Gottes Gegenwart in der Wüste? Wie sieht das in solchen Zeiten aus? Und die Wüste ist ein bisschen anders als ein Tal. Denn die Zeiten in der Wüste dauern eigentlich etwas länger. Und die Wüste zeichnet sich dadurch aus, dass es ein ziemlich karger Ort ist, dass es trocken ist, dass es auch irgendwie trostlos ist, dass man eigentlich so, ja, sich alleine fühlt und irgendwie denkt, ja, man ist von allen verlassen. Oft werden Wüstenzeiten auch so beschrieben, dass man sagt, man wandert durch die Wildnis, ja, man ist irgendwie so, ja, desorientiert und rennt so irgendwie durch die Kante. Und man fragt sich dann, wann ist das denn endlich vorbei? Ja, wann komme ich denn endlich aus dieser Wüste raus? Und man fragt sich, ja, wie bin ich eigentlich in diese Wüste reingekommen, in diese Wildnis, in diese Zeit, in der ich im Moment bin? Und ich weiß nicht, wie es dir geht heute, der du hier bist, der du zuschaust, ob du sagst, Mensch, ja, ich fühle mich so wie in einer Wüste, ich bin irgendwie, ja, fühle mich verlassen, ich fühle mich verloren. Vielleicht denkst du, du bist ganz alleine und irgendwie haben dich alle verlassen und du hast das Gefühl, hey, du bist vielleicht die einzige Person, die sowas durchmacht, was du gerade erlebst und was du gerade spürst. Bemerkenswert ist für mich, wenn man sich damit befasst, mit solchen Wüstengeschichten, die es auch in der Bibel gibt, die uns ja da berichtet werden, und wir werden gleich in so eine hineinschauen, ja, dass solche Wüstenzeiten oft auf Momente folgen, wo man Gott vielleicht ganz besonders erlebt hat. Ja, da ist ein Moment, da ist Gott besonders da und auf einmal im nächsten Moment ist man irgendwie in der Wüste. Jesus hat das erlebt. Von ihm wird uns berichtet, ja, auch in den Evangelien, ja, da wird uns gesagt, dass er zum Jordan kommt und dann sich von Johannes taufen lässt, ja, und dort ins Wasser steigt. Wir haben vor 2 Wochen hier auch eine Taufe gehabt. Es ist immer großartig zu sehen, wie Menschen, ja, sich hier zu Gott stellen, und das hat auch Jesus getan. Und dann macht er eine besondere Erfahrung mit Gott, eine geistliche, tiefe Erfahrung. Uns wird dann beschrieben, dass der Himmel geöffnet ist und dass der Heilige Geist kommt in Form einer Taube und ja, dann auf ihn herabkommt und sein Vater ausdrücklich seine Liebe und seine, ja, Anerkennung für seinen Sohn zum Ausdruck bringt. Wir lesen davon im Markus-Evangelium im 1. Kapitel, Vers 11. Ich lese uns das mal vor. Da heißt es hier, und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Ach, wie schön. Was für eine schöne Aussage, die hier gemacht wird. Es ist so, als wenn der Vater hier sagt, hey, ich bin stolz auf dich. Und wir können uns alle vorstellen, dass das irgendwie eine erhebende Erfahrung ist, ja, die hier gemacht wird. Und gleich im nächsten Vers, wenn man dann weiterliest, ab Vers 12, da heißt es dann, danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Er wurde vom Heiligen Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde von Satan versucht. Da ist ein ganz besonderer Moment, ein ganz besonderer geistlicher, ja, erhebender Moment. Und dann folgt auf einmal die Wüste. Ein richtig krasser Unterschied. Und vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Vielleicht kennst du das auch, dass du erlebt hast, hey, da sind Dinge richtig gut gelaufen, wunderbar, alles flutscht so richtig. Und dann auf einmal geschieht es, dass du vielleicht herausfindest, dass jemand unehrlich mit dir war oder was für auch immer für eine Situation. Und auf einmal, ja, merkst du, boom, ich stehe in der Wüste. Ich stehe irgendwie hat sich das Blatt gewendet. Normalerweise suchen wir Wüstenzeiten nicht. Es ist nicht so, dass jemand sagt, Mensch, super, ich habe schon lange keine Wüstenzeit mehr gehabt. Wäre mal Zeit. Ja, wäre mal schön, wieder so richtig trockene, dürre Zeit zu haben. Nein, das suchen wir nicht. Das will auch keiner haben. Zeiten, in denen wir mit dem Gefühl rumlaufen, dass uns niemand versteht und dass wir uns überfordert fühlen, die wollen wir gar nicht haben. Das will keiner erleben. Auch nicht solche Momente, wo wir vielleicht so ja in einer finanziellen Wildnis uns befinden und dann merken, hey, wir kommen hinten und vorne nicht klar und das läuft irgendwie nicht. Wir versuchen alles, um das in den Griff zu kriegen und irgendwie funktioniert es nicht. In Wüstenzeiten fühlt man sich auf verlorenen Posten. Aber es ist wichtig zu hören, gerade in solchen Momenten, Gott ist mit uns in der Wüste. Und dann lesen wir sogar hier, so haben wir es eben gesehen im Markus-Evangelium, dass Jesus sogar vom Heiligen Geist in diese Wüste hineingeführt wurde. Also es ist nicht losgelöst von ihm. Wüstenzeiten, ja, die können ziemlich schmerzlich sein und trocken sein im wahrsten Sinne des Wortes. Aber sie können auch gerade da zum Geschenk werden, wo sie uns hintreiben, ja, in die Gegenwart Gottes. Ich will uns mal in eine Geschichte mit hineinnehmen aus dem Alten Testament, die das verdeutlicht und die das sehr schön nachzeichnet, ja, wie hier eine Person da ist, die genau das erlebt hat. Da gibt es diesen berühmten Propheten. Für alle, die Bibelkenner sind, ja, die, wenn ich den Namen gleich sage, da ist sofort alles bei euch vor Augen. Ja, vielleicht bist du da und hast die Bibel noch gar nicht gelesen und sagst, wer ist denn das? Was ist denn das für ein Typ? Dann will ich es dir erklären. Es geht um den Propheten Elia. Alle Bibelkenner können sagen, ja, kennen wir doch, ja, kenne ich schon. Da ist also dieser Prophet Elia, von dem wird uns eine ganze Menge berichtet, was er erlebt hat. Und von ihm wird uns ja beschrieben, wie er in massiver Weise von Gott gebraucht wurde. Er erlebte einen der großen Momente tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes auf einem Berg. Da war dieser Berg Karmel und da kommt es zur Auseinandersetzung ja mit den Propheten von einem anderen Gott und dann tritt er auf als der Prophet des einzig wahren Gottes und dann kommt es zum Battle und wer gewinnt? Elia oder Gott. Ein besonderes Erlebnis, was er hat auf diesem Berggipfel. Und dann sehen wir, dass tatsächlich bei ihm etwas einsetzt, dass er vom Berggipfel in die Wüste kommt. Ja, von diesem Moment, wo also besonders ein Erlebnis da ist, auf einmal in die Wüste, wo er verzweifelt ist, deprimiert ist, wo er sich alleine fühlt und um sein Leben fürchtet. Ich will uns noch mal ein bisschen Kontext geben zu dieser Geschichte. Also es wird uns erzählt, ja, dass es da einen bösen König gab, der heißt Ahab. Ja, Ahab ist der böse König, der also von Gott nichts wissen will. Und Ahab hatte eine Frau, die war noch fieser. Nämlich die Isabel. Und von denen wird uns hier berichtet. Und die Isabel, als die hört von dem, was Elia da angestellt hat mit ihren Propheten, ja, dann wird die richtig stinkig und reagiert drastisch. Wir lesen davon im 1. Könige 19. Ich lese uns mal ab Vers 2. Da heißt es, morgen um diese Zeit, sagt Isabel zu dem Elia, morgen um diese Zeit bist du ein toter Mann. Das schwöre ich. Da packte Elia die Angst und er rannte um sein Leben, floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis in die Wüste hinein. Er läuft, wenn man das mal nachrechnet, etwa 160 Kilometer, um dieser wütenden Frau zu entkommen, die also hier diese Drohung über ihn ausgestoßen hat. Er hat Angst und er rennt um sein Leben. So wird uns hier beschrieben. Und als er dann in Beersheba ankommt, da lässt er noch seinen Diener zurück und dann macht er sich alleine noch auf die Socken. Eine ganze Tagesreise. Eben hatte er noch den glorreichen Moment auf dem Berg Karmel erlebt, Und auf einmal ist er ganz woanders gelandet. Er lief in die Wüste, wo er alleine war, wo er Angst hatte, wo er da sitzt, verletzt und verzweifelt. Und dann wird uns berichtet, er kommt zu einem Ginsterstrauch. Da setzt er sich dann drunter und bittet, Herr, lass mich sterben. Er will nur noch sterben, sein Leben am liebsten beenden. Das zeigt ja das Ausmaß seiner Verzweiflung. Und dann kommen diese Worte über seine Lippen mit diesem Sterbewunsch, die du vielleicht auch schon mal gefühlt oder ausgesprochen hast in deinem eigenen Leben. Nämlich diese Worte, Herr, ich hab genug. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende meiner Kraft. Ich kann es einfach nicht mehr tragen. Ja, ich habe keine Kraft mehr dazu. Es ist tatsächlich genug. Er hat sich gewehrt. Er hat tapfer gekämpft. Er hatte Glauben und er hatte Mut. Und jetzt war er am Ende seiner Kräfte angekommen. Vielleicht bist auch du gerade in so einer Situation, wo du genau das fühlst. Und sagst, Mensch, Pastor, ich kann das nachempfinden, was dieser Elia empfunden hat. Ich kann das nachempfinden und ich fühle das in mir genauso. Ich sage, ich bin fertig, ich habe keine Kraft mehr. Es ist irgendwie genug. Vielleicht sind da Momente in deinem Leben, die dich dazu gebracht haben. Vielleicht bist du bei der Erziehung deiner Kinder irgendwie an den Punkt gekommen, dass du sagst, boah, ich weiß nicht mehr weiter. Oder vielleicht hast du an einem Arbeitsplatz eine Situation, die nicht mehr auszuhalten ist. Und du sagst, ich habe genug. Das schaffe ich nicht mehr. Vielleicht bist du auch finanziell so herausgefordert, dass es irgendwie dich ans Ende bringt. Und dann versuchst du irgendwie alles zusammenzuhalten und jetzt ist dein Auto noch kaputt gegangen. Wunderbar. Das sind manchmal diese kleinen Sachen im Leben, die uns dann dahin treiben. Da, wo wir unterwegs sind, unser Bestes geben, ja, wirklich dran sind. Und jede Person, die im Haushalt für das Essen verantwortlich ist, kann das förmlich nachvollziehen. Ja, da ist man treu, da kocht man das Essen, stellt sich ewig an den Herd, gibt sein Bestes, um das beste Essen ja hervorzubringen, stellt das auf den Tisch und innerhalb von 30 Sekunden ist das Zeug alles weggefressen und dann lässt noch jeder sein Geschirr auf dem Tisch stehen. Und das sind die Momente, wo man zu Isabel wird. Und dann am liebsten denkt, ich könnte euch alle umbringen. Das sind die Momente, die wir doch vielleicht kennen, ja, wo wir in Situationen hineinkommen und am liebsten sagen wir, wenn das nochmal passiert, dann kannst du aber dein blaues Wunder erleben. Elia kannte diese Gefühle. Elia ist genau das passiert. Da ist dieser Mann, der die Gegenwart Gottes erlebt hat in einer mächtigen Art und Weise, wo wir alle Bauklötze staunen, der mutig gekämpft hat, der sogar den König Ahab mutig zur Rede gestellt hat und ihm gesagt hat, Gott wird eine Dürre kommen lassen, es wird nicht mehr regnen, wer, ja, weil du ja dich so schlecht verhältst. Einen kühnen Auftritt hat er hingelegt. 1. Könige 17 lesen wir davon, da heißt es im ersten Vers, der Prophet Elia aus Tischbe in Gilead sagte eines Tages zu König Ahab, ich schwöre bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem ich diene, es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Wow! Was für ein Moment, was für ein Auftritt, den er hinlegt, dieser Prophet. Und tatsächlich, so ist es auch gekommen. So wird uns dann berichtet, es hat tatsächlich nicht geregnet. Und deswegen ließ der König Elia dann auch jagen. Mehr als 2 Jahre versteckte er sich und er wurde während dieser Zeit von Gott versorgt. Uns wird berichtet davon, dass Gott Raben geschickt hat, die ihn dann versorgt haben, ja, mit dem Nötigen, was er brauchte. Und dann könnte man die Geschichte noch weiterziehen und dann gebraucht Gott dem Elia, um einen toten Jungen zum Leben zu erwecken und wie gesagt diese 850 falschen Propheten auf dem Berg Karmel zu vernichten, was ja Auslöser für die Drohung von Isabel war. Und Elia erlebte Schutz und Versorgung Gottes und erlebte Gottes Größe in spektakulärer Weise und jetzt flüchtete er. Wir sind ja im Moment am Ende des Jahres angekommen. Vom Kalender her wissen wir das alle. Dezember ist der letzte Monat. Und dieser Monat ist dadurch charakterisiert, dass wir immer wieder auch in das Jahr zurückblicken. Wie war das Jahr so? Wie ist das so gewesen? Was ist mir begegnet? Was habe ich erlebt? Und viele, die jetzt zurückblicken, haben das Empfinden und sagen, hey, ich bin müde, ich kann irgendwie nicht mehr. Doch ich glaube, dass der Ausdruck müde nicht so richtig ist, ja, für diese Diagnose. Denn wenn man nur müde wäre, dann bräuchtest du ja nur schlafen und dann wärst du nicht mehr müde. Es ist ein bisschen mehr. Man könnte sagen, du bist nicht nur müde, du bist vielleicht erschöpft. Vielleicht körperlich, vielleicht auch geistlich, dass du durchhängst. Und sicher würde ein bisschen Ruhe mal gut tun. Aber das, was wir wirklich brauchen, ist die Gegenwart Gottes. Ist die Erfahrung der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Diesen Moment der Zuwendung, wo Gott uns nahe kommt und uns mit seiner Freundlichkeit berührt und in unser Leben hineinspricht. Wir brauchen alle geistliche Erfrischung. Und das ist das, was David zum Beispiel verstanden hat, der sich selbst im Herrn immer wieder stärkte, wie uns berichtet wird. Und dann diese Erfahrung, die er dort macht, von dieser Stärkung, zum Beispiel im Psalm 23 verfasst und niederschreibt. Wo er sagt, der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Weißt du, Gott kommt nicht in deine Erschöpfung hinein und fängt dann an, dir eine Predigt zu halten und sagt dir dann, weißt du was, du bist ja selber schuld, dass es dir so geht. Hättest dich mal nicht so und so verhalten. Ja, du hast dir das ja selber aufgeladen. Und er sagt auch nicht zu dir und kommt, du musst erstmal richtig glauben, vertrau mir erstmal und dann, ja, wirst du irgendwie wieder auf die Bahn kommen. Oder diese Aufforderung vielleicht, komm, lass dich nicht so hängen, reiß dich mal zusammen, reiß dich mal am Riemen und dann wird alles wieder gut. Nein, das, was Gott tut, ist etwas ganz anderes. Er kommt und er sagt, komm und iss, ruh dich aus. So hat es Elia erlebt. 1. Könige 19, Vers 5 lesen wir davon. Da heißt es hier, er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf, Elia, steh auf und iss. Manchmal ist das Beste, was man tun kann, in der Gegenwart Gottes auszuruhen. Eine Atempause einzulegen. Und ich finde es so berührend an dieser Geschichte von Elia, die uns hier präsentiert wird, wie Gott das macht, wie er mit dem Elia umgeht. Er kommt hier, ja, ganz feinfühlig und dann lesen wir nur zwei Verse später, dass er noch ein zweites Mal kommt. Da heißt es hier im 7. Vers, doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal und sagt, steh auf, Elia, und iss. Gott ist da, Gott ist dran. Ich finde, darin steckt eine starke Botschaft für uns heute, nämlich die Botschaft, Gott kommt erneut zu dir. Er lässt es nicht bei einem Mal, sondern er kommt wiederholt zu dir, weil er um dich wirbt, weil er um dich fragt, weil du ihm wichtig bist. Er lässt dich nicht hängen, er ist für dich. Gott ist mit dir in der Wüste. Und dann wird es uns beschrieben, wie Elia aufstand und dann aß er und dann wurde er gestärkt und dann wanderte er 40 Tage und 40 Nächte, bis er zum Horeb kam, dem Berg Gottes. Und dort wird uns berichtet, dass er in eine Höhle gegangen ist und dort übernachtet hat. Und dann kommt es zu einem bemerkenswerten Gespräch zwischen Gott und Elia. Dann kommt es zu einer Begegnung, die es irgendwie in sich hat. Und Gott fragt nach ihm. Und dann holt Elia aus und beklagt sich über seine Situation, über seinen Zustand, wie das alles so schlecht läuft. Man könnte auf gut Deutsch sagen, er kotzt sich mal so richtig aus. Und dann wird uns hier berichtet, wie er dann sagt, die Leute wollen nicht auf mich hören. Die Leute wollen sich dir nicht zuwenden, Gott. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Keiner ist mehr da. Und dann ist da noch diese Morddrohung von Isabel, vor der ich flüchte. Kennst du solche jammernden Gespräche mit Gott? Wo man alles rauslässt? Sag Gott, ich weiß nicht mehr ein noch aus. Es ist alles so durcheinander. Es ist alles so schwierig. Es ist alles so ausweglos. Man könnte sagen, Elia befand sich in einer geistlichen Wüste. Seine Not war groß. Sie war so groß, dass er nicht über seine eigene Not darüber hinausblicken konnte. Er hat tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes nichts anderes mehr gesehen, als nur ja seine Situation und seine Not, und alles andere hat er ausgeblendet. Und Gott, was tut er? Er kommt mitten in diese Situation und begegnet Elia und spricht in sein Leben hinein. In seiner tiefsten Not, in seiner Wüste kommt er zu ihm. Gott kümmert sich in diesem Moment der Verwundbarkeit um Elia. Und er bringt Heilung mitten in den Schmerz hinein. So wird auf einmal diese tiefe Not wie zu einem Geschenk, wo Elia im wahrsten Sinne des Wortes hineingeführt wird in die Gegenwart Gottes und er eine Begegnung mit ihm hat. Und dann sagt uns hier 1. Könige 19, Vers 11, da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus, tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Ich kann mir vorstellen, wie Elia gedacht hat, ja genau das brauche ich jetzt. Genau das ist nötig für mein Leben jetzt in diesem Moment. Ich habe Angst um mein Leben und ich brauche die Gegenwart Gottes. Ich brauche, dass Gott mir begegnet, dass er in mein Leben hineinspricht. Und der Herr ist im Begriff, vorbeizukommen. So wird es uns hier geschildert. Und dann wird uns das ein bisschen breiter erzählt hier in dieser Geschichte von Elia. Da wird uns gesagt, erst kam ein starker Wind, dann kam ein Erdbeben, dann kam ein mächtiges Feuer. So ein Feuer wie Mose, das er erlebt hat, wo der Busch gebrannt hat und Gott ihm auf einmal erschienen ist. Bei Elia war das anders. Denn darauf folgte ein leises Säuseln, so wird uns beschrieben. Und darin offenbarte sich Gott. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, warum Gott in diesem Moment, in dieser Situation zu Elia so leise redet. Ich meine, wenn Gott will, dass wir ihn hören, warum flüstert er dann? Warum kommt er dann im leisen Säuseln? Warum schreit er nicht? Yay, hier bin ich! Warum schreit er nicht? Ich glaube, Gott flüstert, weil er uns nahe ist. Er flüstert, weil er in unserer Nähe ist. Deswegen offenbart er sich in dieser Weise. Weißt du, der Teufel, der schreit seine Lügen in dein Leben hinein. Volle Breitseite. Aber Gott kommt und flüstert seine Wahrheit. Gott kommt und flüstert in unser Leben hinein. Er schreit nicht, weil er ja um Aufmerksamkeit buhlt. Er flüstert, weil er dich in seine Nähe ziehen möchte. Ich glaube, das ist das, was hier passiert. Und was er dann sagt und dir zuflüstert, sind solche Dinge wie, hey, ich werde dich niemals verlassen. Ich werde dich nie im Stich lassen. In jedem Moment deines Lebens bin ich an deiner Seite. Ich bin da und ich sorge für dich. Wenn du leidest, hey, ich bin mit dir. Ich bin in deinem Tal, ich bin in deiner Wüste. Gott flüstert, weil er uns ganz nah ist. Ich meine, ich habe mich gefragt, als ich so darüber nachgedacht habe, wo würde ich gerne sein wollen, wenn ich voller Angst wäre? Was bräuchte ich dann? Ich erinnere mich an manche Momente, als ich Kind war und Angst hatte und ängstlich war. Was ich in dem Moment nicht gebraucht hätte, wäre ein Vater oder eine Mutter, die mich anbrüllt. Sagt, hey, alles gut. So, das ist doch nicht das, was man sucht. Sondern in dem Moment, wo man Angst hat, da braucht man eines, da braucht man eine Umarmung, Nähe und diese flüsternde Stimme. Hey, ist alles gut. Ist alles gut, ich bin da. Ich bin da. Gott flüstert, weil er uns nahe ist. Weil er da ist, mitten in unserer Wüste. Ja, natürlich, wir genießen Gott auf den Höhen unseres Lebens, wo alles super läuft. Und wir lernen Gott tiefer im Tal kennen. Und gerade in dem Moment, wo wir in der Wüste umherirren und das Gefühl haben, dass uns niemand versteht, dann versteht er uns. Und er kümmert sich um uns. Denn er ist immer gut. Gott war nicht in dem dröhnenden Erdbeben. Er war auch nicht in dem Ja, in dem rauschenden Wind, der sich da offenbart hat. Er war nicht in dem wütenden Feuer. Nein, er war in dem Geflüster. Und er flüstert, weil er uns nahe ist. Denn sein Name ist Immanuel. Das heißt, Gott ist mit uns. Ich will uns einladen, dass wir uns jetzt einen Moment nehmen, in dem wir ganz bewusst einfach mal innehalten. In dem wir vielleicht beten und sagen, Vater, beschenk mich in deiner Gegenwart mit Gnade. Beschenk mich mit deinem Frieden. Lass mich deine Nähe spüren. Ich lade uns ein, dass wir gemeinsam die Augen schließen. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns nahe bist wie niemand anders. Und danke, dass du auch heute hier bist, um in unser Leben zu flüstern, uns in deine Nähe zu ziehen, uns ganz nah an dein Herz zu nehmen. Danke, dass du der Gott bist, der mit uns ist, im Tal, in der Wüste. Danke, dass wir nicht alleine sind, sondern dass du da bist und dass du den Wunsch hast, uns in deine Gegenwart zu ziehen. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du das jetzt tust in diesem Moment. Danke, Jesus. Als Elia dort an diesem Berg war, so haben wir es gelesen, da sagt Gott zu ihm, komm heraus aus deiner Höhle, tritt vor mich her. Ich will bei dir vorbeikommen. Ich habe den Eindruck heute Morgen, dass Gott dasselbe mit dir machen möchte. Vielleicht bist du da und sagst, hey, ich bin in so einer Wüstenzeit. Vielleicht merkst du, du bist erschöpft, du bist kraftlos. Vielleicht hast du Momente, wo du sagst, hey, ich habe den Eindruck, andere verstehen mich gar nicht. Dann habe ich den Eindruck, dass der Heilige Geist dich heute Morgen herausfordert, komm, tritt hervor. Denn Gott sagt, ich will bei dir vorbeikommen. Ich will dir begegnen. Deswegen will ich einfach heute dich zu einer Reaktion herausfordern aus dieser Predigt heraus. Wenn du sagst, ja, ich will aus meiner Höhle treten, ich will bewusst in die Gegenwart Gottes treten, dann würde ich dich heute einladen, dass du vielleicht mal von deinem Stuhl aufstehst und einfach mal hier nach vorne kommst. Und dass du mit diesem Schritt einfach symbolisierst und auch zum Ausdruck bringst, Gott, ich mache mich auf den Weg zu dir. Ich suche deine Nähe. Und ich würde gerne mit dir beten heute Morgen. Ich würde gerne mit dir beten, dass Gott in dein Leben hineinspricht und dass du die Nähe Gottes spürst, wie du spürst, dass er dich in den Arm nimmt und wie er dir zuflüstert, hey, ich bin da, ist alles gut. Deswegen lade ich dich ein, jetzt, wenn du möchtest, dann komm doch hier vor. Ich würde gerne mit dir beten. Einfach, um dir zu helfen, diesen Schritt auf Gott zuzutun. Wer ist da? Wer braucht Gebet? Während noch einige auf dem Weg sind, hier nach vorne zu kommen, will ich nicht versäumen, diese grundsätzliche Frage auch heute Morgen zu stellen und zu fragen, hey, wenn du da bist und du merkst, du brauchst diese Begegnung mit Gott und du hast sie aber noch nie gehabt und du merkst, hey, da muss irgendwas anfangen mit Gott und mit dir, dann will ich dich genauso einladen, du darfst gerne mit dir nach vorne kommen. Wenn du online zuschaust, ich will dich einladen, hey, du kannst mit einem Gebet Gott nahe sein, indem du sagst, Gott, ich brauche dich. Komm in mein Leben. Begegne mir. Vergib mir. Hilf mir. Verändere mich. Wenn du so dein Leben Gott hinlegst, dann kommt er und spricht in dein Leben hinein und offenbart sich mit seiner Kraft. Halleluja. Ich bitte uns, vielleicht könnt ihr, die ihr sitzen geblieben seid, ich finde es richtig gut, dass ihr spürt, hey, Gott ist mir nah. Vielleicht ist es gerade für heute dich gar nicht dran, heute hier vorzukommen, ist super. Aber ich würde uns bitten, dass wir einfach die hier sitzt, vielleicht könnt ihr mit aufstehen. Vielleicht könnt ihr mal einfach eure Hände ausstrecken. Betet für die Personen, die jetzt hier vorne stehen. Lasst uns darum beten, dass Gott sich offenbart jetzt in diesem Moment. Wir wollen den Heiligen Geist einladen, dass er sein Werk tut. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst mit deiner Kraft jetzt in diesem Moment. Ich bete, dass du kommst und Berührung und Begegnung mit dir schenkst. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst mit deinem Flüstern jetzt in jedes einzelne Leben hinein. Und dass du kommst und dass du eine tiefe Begegnung und Berührung mit dir schenkst. Komm, Heiliger Geist, beweg dich unter uns an diesem Sonntag. Komm mit deiner Kraft und sprich in unser Leben hinein. Halleluja.